Ja, ich grüße euch auch alle ganz herzlich zu diesem Gottesdienst. Und als Matthias diesem Psalm 73 vorgelesen hat, wo war die Wende in der Sicht des Asaf? Was war der gravierende Unterschied, den es gemacht hat, als er die Gottlosen sah, wie gut es ihnen geht? Vers 16, 17 ist das, glaube ich. Bis ich hineinging in das Heiligtum Gottes und sah auf ihr Ende. Und ich denke, das ist eine gute Haltung, die wir einnehmen als Christen, dass wir immer wieder in das Heiligtum Gottes gehen, dass wir Gott fragen, dass wir Gott einbeziehen, dass wir ja, uns abhängig und in ihm bleiben. Das ist so im Johannesevangelium 15 das der zentrale Gedanke, dass wir in ihm bleiben. Denn aus seiner Perspektive können wir das Leben leben. Wir können die Dinge, die um uns herum passieren, richtig einordnen und wissen, dass der Herr in Kontrolle ist. Und das ist das, was uns Mut gibt, Hoffnung gibt, Halt gibt, Zuversicht. Und dann können wir am Ende dieses Psalms sagen, es ist gut, in der Nähe Gottes zu sein. Ist das richtig? Ja, es ist gut, in der Nähe Gottes, in seiner Nähe zu sein. Denn da finden wir Zuflucht. Und das ist ein wichtiger Gedanke. Wir wollen weiter fortfahren im Johannesevangelium, ist ja noch nicht so lange her, und wollen weitermachen in Kapitel 7, da sind wir jetzt zurzeit. Johannes Kapitel 7, und wer eine Bibel dabei hat, könnt ihr gerne mit aufschlagen. Wir sind jetzt bis Vers 13 gekommen, vielleicht nochmal, bevor wir den Text lesen, wir werden heute lesen von Vers 14 bis Vers 24, nochmal kurz zur Erinnerung, der Herr Jesus ist beim Laubhüttenfest, also das ist ein großes Fest in Israel, wo daran gedacht wird, dass das Volk Israel aus der Wüste auszog ins verheißene Land. Das ist auch ein Bild der Rettung, ja, heraus aus Ägypten, das alte Leben, und er führt uns ins verheißene Land, ein neues Leben. Und unser irdischer Lauf hier ist nicht der Tod das Ende, sondern bei Gott zu sein in der Herrlichkeit. Und der Herr Jesus hat ja das Volk Israel erstmal auf dem Herzen. Er wollte es immer wieder erreichen und er hat es immer wieder versucht, auf viele Art und Weise. Und wir haben festgestellt in Kapitel 7, dass das Herz der gläubigen Juden, also der Pharisäer und Sadduzäer, also die gesetzesgläubig waren, sehr hart waren gegenüber dem, was Jesus sagte. Und wir haben festgestellt, dass er eigentlich immer mit Unglauben zu tun hatte im Volke, nicht nur unter den Juden, den religiösen Juden, sondern auch unter seinen eigenen Geschwistern. Und das letzte Mal haben wir festgestellt, dass der Unglaube eine gemeinsame Wurzel hat. Er drückt sich unterschiedlich aus, hat aber eine Wurzel. Welche Wurzel ist das? Was macht es so schwer, an Gott zu glauben? Der Stolz. Ja, bei den religiösen Juden war es, sie wollten das Gesetz halten. Und wenn sie das Gesetz halten, dann sind sie in der Nähe Gottes und sie können aus eigener Kraft in Beziehung mit Gott treten. Was war mit den Brüdern? Was war deren ihr Art von Unglaube, der sich zeigte, oder der Stolz? Ja? Neid, ja. Sie sagten ja zu Jesus, was? Es ist doch, komm doch in die Öffentlichkeit. Zeig dich der Welt. Zeig deine Wunder. Und dahinter konnte man so ein bisschen feststellen, das war auch, wenn du groß wirst, wer wird dann auch noch groß, wenn wir Geschwister von Jesus sind, ne? Also Halbgeschwister. Wer kommt dann auch groß raus? Seine Brüder, seine Geschwister. Ja, dann sind wir auch eine große Nummer. Das ist ja unser Bruder. Ja, also der Stolz zeigt sich in verschiedenen Art und Weise. Hier war es eher, dass sie mit ins Rampenlicht kommen. Wir wollen jemand sein. Wir wollen sein wie? Wie Gott. Ja, das war der Ursprung des Sündenfalls. Wir wollen so sein wie Gott. Und so sehen wir, dass Unglaube sich in diesem Kapitel sehr unterschiedlich zeigt. Aber die Wurzel ist immer der Stolz des Menschen. Wir wollen uns nicht beugen vor diesem Gott. Wir wollen selber Gott sein. Wir wollen selber entscheiden. Wir wollen niemanden über uns haben. Das ist die Grundhaltung, die jeder Mensch hat. Und das macht es so schwer, sich zu beugen vor Gott, sich zu demütigen. Und der Herr Jesus spricht das ganz offen an. Aber sein Herz ist ganz bei ihnen. Er ist gekommen, um zu retten, zu suchen und zu retten, was verloren ist. Und er gibt nicht auf. Und wir sind jetzt in einer Phase im Leben des Herrn Jesus, wo er kurz vor seiner Hinrichtung steht. Wir haben gesagt, das Laubhüttenfest, das ist das letzte Laubhüttenfest, was Jesus feiert. Das ist im Oktober gewesen. Im April, jetzt Osterzeit, wird er das letzte Mal zum Passa gehen. Und dann kommt das Kreuz. Also wir sprechen von 6 Monaten, die Jesus noch auf dieser Erde leben wird. Und dennoch war sein Herzschlag immer, sein Volk zu erreichen. Er gab nicht auf und er hat sehr viel Geduld. Und das ist gut so, weil er hatte auch sehr viel Geduld mit dir und mir. Und das ist jetzt so der Hintergrund. Jesus kommt in dieses Fest, er kommt nicht öffentlich, haben wir gesagt, er kommt im Verborgenen. Und wir haben auch festgestellt, dass der wahre Glaube, das ist etwas, was verborgen passiert. Der sucht nicht das Rampenlicht. Ja, Jesus geht verborgen in dieses Fest alleine. Und es gab sehr viel Gemurmel, es gab sehr viel Unstimmigkeiten. Wer ist dieser Mann? Ja, das ist so das Umfeld, in dem wir uns jetzt bewegen. Und wir wollen jetzt lesen ab Vers 14 bis Vers 24. Als aber das Fest schon zur Hälfte verflossen war, ging Jesus in den Tempel hinauf und lehrte. Und die Juden verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Jesus antwortete ihnen und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich aus mir selbst rede. Wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, der ist wahrhaftig. Und keine Ungerechtigkeit ist in ihm. Hat nicht Mose euch das Gesetz gegeben? Und doch tut keiner von euch das Gesetz. Warum sucht ihr mich zu töten? Die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Wer sucht dich zu töten? Jesus antwortete und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben und nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. Wenn ein Mensch am Sabbat die Beschneidung empfängt, damit das Gesetz Mose nicht übertreten wird, was führt ihr mir denn, dass ich den ganzen Menschen am Sabbat gesund gemacht habe? Richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Lass uns noch beten. Vater, wir wollen dir danken, dass wir dein Wort haben, dass du zu uns reden möchtest. Und Herr, wir wissen, dass wir ohne dich nichts tun können. Und wir würden das Wort Gottes nicht verstehen, wenn du uns nicht hilfst, es zu verstehen. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, diese Verse richtig zu verstehen und dass wir wachsen im Vertrauen zu dir. Und dass wir lernen, auch nicht nach dem Augenschein zu richten, sondern ein gerechtes Urteil. Denn du, der Mensch sieht das, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. Und Herr, so wollen wir dich bitten, dass du uns dabei hilfst. In Jesu Namen. Amen. Was ist der zentrale Gedanke aus dem Text, den wir gerade gelesen haben? Es gibt sicherlich ganz viele unterschiedliche wichtige Gedanken, die im Text zum Vorschein kommen. Und wir werden definitiv nicht in dieser kurzen Zeit sie alle betrachten können. Aber für mich ist eigentlich so, als ich diesen Text gelesen habe und mich vorbereitet habe, der Vers 24 eigentlich so der Schlüssel, auf dem sich alles aufbaut. Ja, der Herr Jesus spricht zu dem religiösen Volk im Tempel vor den Juden. Er lehrt sie. Und spricht zu ihnen mit Autorität und gibt dann am Ende dieses Abschnittes diesen wichtigen Vers, richtet nicht nach dem Augenschein, sondern fällt ein gerechtes Urteil. Richtet nicht, wer ist hier gemeint? Wer wurde denn gerichtet? Jesus. Sie fällten ein Urteil über ihn, nach dem Augenschein. Jesus spricht das ganz deutlich an. Und wisst ihr, das machen heute auch sehr viele Menschen. Nicht nur Menschen in der Welt. Das machen wir Christen sogar. Und ich habe eben im Gebet schon gesagt, der Mensch sieht, was vor Augen ist. Gott aber sieht das Herz an. Und wie wichtig das ist, dass wir das auch lernen in unserem Alltag. Das ist jetzt schon eine Anwendung, aber ich werde da nachher nicht mehr so viel drauf eingehen. Aber dass wir lernen, wirklich die Dinge zu sehen, wie Gott sie sieht. Weil wir urteilen oft nach dem Äußeren, das, was wir wahrnehmen. Und das ist nicht immer richtig. Und wie viel Leid und wie viel Schmerz und wie viel Verletzungen könnten vermieden werden, wenn wir eher Gott fragen, wie er die Dinge sieht, als wie wir sie sehen. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wie wichtig ist es, in der Nähe Gottes zu sein. Weil er ist derjenige, der das Herz kennt. Er kennt unser Leben, er kennt die Situation. Aber hier bezogen auf unseren Text fordert Jesus seine Zuhörer auf, nicht nach dem Augenschein zu richten. Prüft das, was ich euch sage. Prüft mich. Und ich stelle das immer wieder fest, und auch in der islamischen Welt ist das sehr stark verbreitet, dass Menschen einfach Meinungen übernehmen, weil jemand anders es gesagt hat. Sie haben es selber nie sich damit auseinandergesetzt. Das höre ich sehr oft von Moslems. Ja, der Mullah hat gesagt, der Koran sagt das. Aber dann habe ich gesagt, hast du dich mal selber mit der Bibel auseinandergesetzt oder selber mit Jesus auseinandergesetzt? Nö. Ja, das ist weit verbreitet, dass man kopiert, dass man Dinge übernimmt, aber sich selber nicht damit auseinandersetzt. Und das ist auch für uns Christen wichtig. Egal wer das sagt, ob ich es sage oder jemand anders, dass wir das prüfen anhand des Wortes Gottes. Prüfet alles und das Gute behaltet. Wir sollen alles prüfen. Das ist wichtig. Wir leben in einer ziemlich chaotischen Welt. Da gibt es so viel Information. Aber Gott hat uns sein Wort gegeben. Wir können prüfen. Ja, verhält sich das so? Und das ist wichtig. Und der Herr Jesus fordert sie sozusagen heraus. Und er gibt ihnen Nahrung und sagt ihnen jetzt, woran können sie mich prüfen? Ja, das ist so der erste Leitfaden, den wir uns betrachten wollen. Und dann der zweite ist, wie kann ich die Wahrheit erkennen. Das steckt auch in dem Text drin, ein bisschen verborgen vielleicht, aber wir werden uns dann konzentrieren auf Vers 17 und 18. Aber wir wollen erstmal schauen, welche Fakten gibt Jesus, auf dessen Grundlage der Mensch richtig prüfen kann. Und wir werden drei Dinge feststellen im Leben des Herrn Jesus, die sich wie so ein roter Faden eigentlich durch die Evangelien ziehen und auch besonders durch das Johannesevangelium. Das erste ist, prüf Jesus anhand, oder er sagt, prüf mich anhand meiner Lehre. Dann prüf mich anhand meines Lebens, wie ich lebe. Und das dritte ist, prüf mich anhand meiner Werke, das, was ich tue. Das sind so drei Dinge, die eigentlich durch das ganze Evangelium, Johannes-Evangelium, wie die anderen Evangelien, sich wie ein roter Faden durchzieht. Prüft mich, schaut doch hin. Seht, wie ich lehre, was ich lehre, wie ich lehre. Schaut auf mein Leben und dann schaut auf das, was ich tue. Ja, die Werke. Und das wollen wir kurz erstmal betrachten, bevor wir dann in den zweiten Teil kommen. Wie kann ein Mensch die Wahrheit erkennen? Wie kann ich erkennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Was gibt uns der Text dafür eine Antwort? Schauen wir erstmal auf das Erste. Wenn wir hier in unseren Text schauen, stellen wir fest, dass Jesus im Tempel hinaufgeht. Und Jesus war nie in einer offiziellen Rabbischule. Ja? Da durften nur Rabbis, also Lehrer, durften dort in dem Tempel lehren. Und Jesus geht hinauf in den Tempel und er stellt sich hin und lehrt. Und dann heißt es, und die Juden, Vers 15, verwunderten sich und sprachen, woher kennt dieser die Schriften? Er hat doch nicht studiert. Merken wir das? Richte nicht nach dem Augenschein. Er ist nicht durch die klassische Schule eines Rabbis gelaufen. Und seine Lehre war anders. Wisst ihr, wenn Lehrer in der Synagoge Unterricht gaben im Alten Testament, dann haben sie das getan, einmal von der Tora natürlich, sie haben gelesen, aber sie haben sich dann immer berufen auf andere Rabbis, die das auch erklärt haben. Das war ihre Autorität, sie hatten studiert und sie benutzten andere, um das zu untermauern. Bei dem Herrn Jesus war das anders. Er berief sich nicht auf irgendwelche Rabbis, sondern er lehrte mit Autorität. Warum? Weil seine Lehre war von Gott, direkt. Das war der große Unterschied. Er lehrte nicht so wie die Rabbis, sondern er lehrte das Wort Gottes, weil er das Wort Gottes direkt von Gott lehrte. Gott war seine, er hatte göttlichen Ursprung in seiner Lehre. Und das merkten die Leute. Ja, wir können das nachlesen in vielen Stellen, Matthäus 7 zum Beispiel, da sagen sie über die Lehre des Herrn Jesus, er lehrt wie einer mit. Was ist das Wort, was er da benutzt? Vollmacht oder Autorität. Der hatte Vollmacht, als er redete. Nicht so wie die Schriftgelehrten. Und wenn ihr mal eine Seite umschlagt, am Ende von Kapitel 7, also es gibt viele Beispiele, aber am Ende von Kapitel 7 schicken dann die Pharisäer die Diener oder die Aufsichtsbehörde sozusagen und die sollen Jesus ergreifen. Und der Hintergrund ist ja, sie wollen ihn ja eigentlich töten. Ja? Das ist schon am Anfang von Kapitel 7 wird das schon uns gesagt, dass sie Jesus töten wollten. Und sie schicken die Diener hin und da heißt es, nun kamen die Diener zu den obersten Priestern zurück und den Pharisäern in Vers 45 in Kapitel 7. Und diese sprachen zu ihnen, warum habt ihr ihn nicht gebracht? Ja, das war ihr Auftrag, sie sollten Jesus zu den Pharisäern bringen. Und jetzt hört mal, was sie antworten, die Diener. Die Diener antworten, Vers 46, nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mensch. Ist doch ganz klar, weil Jesus göttlichen Ursprungs ist und weil er von Gott beauftragt war und direkt zu den Menschen sprach. So als wenn Gott zu ihnen redet. Und das macht einen großen Unterschied, ob ich im Namen Gottes rede oder im Namen von Rabbi sowieso. Und dann heißt es, da antworten ihnen die Pharisäer, seid ihr auch schon verführt worden? Also, wir halten fest, wenn es um die Lehre des Herrn Jesus geht, was er lehrte, er konnte lehren, er musste nicht zur Schule, er hat es nicht gelernt von irgendjemandem, sondern er war von Gott beauftragt, gesandt, um das Wort Gottes zu verkündigen. Und er sagt zu den Pharisäern, zu den Leuten im Tempel, ja, prüft das, was ich euch sage. Und wir merken immer wieder, dass auch wenn Jesus gepredigt hat, das ist sehr unterschiedliche Meinungen. Die einen sagten, das ist gut, was er sagt, die anderen sagen, das ist schlecht. Aber sie waren sich irgendwie nicht sicher. Und der Jesus sagt, richte nicht nach dem Augenschein. Du musst nicht, warum prüft ihr mich anhand meines Studiums? Prüft mich anhand das, was ich euch sage. Und fällt ein gerechtes Urteil. Das machten sie nicht. Und warum, werden wir gleich feststellen. Also das Erste, prüft mich anhand meiner Lehre. Jetzt kommen wir zu seinem Leben. Was können wir hier aus dem Text über sein Leben sagen? Einmal sagt er in Vers 16 dann, Jesus antwortete und sprach, meine Lehre ist nicht von mir, sondern von dem, der mich gesandt hat. Wer hatte ihn gesandt? Wer war das? Gott hatte seinen Sohn in diese Welt gesandt. Und er sagt, mein Leben hat nicht seinen Ursprung gefunden in der Geburt, in der Zeugung, sondern ich bin von ewig her, ich bin von Gott gesandt. Gott ist mein Vater. Das ist ja auch eine der Dinge, die am Ende dann, wo er sagt, warum kreuzigt ihr mich, warum zeigt mir einer Sünde? Er sagt, weil du dich selbst zu Gott machst. Aber es war die Wahrheit. Und das spiegelt sich dann auch wieder in dem, dass er gesandt ist von Gott und dass er, in Vers 18 heißt es, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Da kommen wir wieder zu diesem Punkt zurück, wo wir gesagt haben, dass echter Glaube immer hinweist auf Jesus. Ihm die Ehre, nicht mir. Man weist immer weg von sich selbst, zu Gott hin. Das ist Kennzeichen von echtem Glauben. Nicht ich habe es geschafft, sondern Jesus hat es geschafft. Nicht ich kann mich verändern, Jesus kann mich verändern. Das ist der Unterschied. Ja? Wir weisen weg von uns selbst. Das ist ein Mensch, der sich beugt unter dem Willen Gottes. Der kann Gott die Ehre geben und gibt Gott die Ehre. Das ist ein Kennzeichen. Und das macht der Herr Jesus in Vollkommenheit. Ja? Er sagt, obwohl er selber Gott ist, das müssen wir immer bedenken, ja? Er könnte durchaus sagen, Leute, ich habe die Autorität, ich habe die Macht, weil ich Gott bin. Aber als Mensch hat sich Jesus selber gebeugt unter dem Willen Gottes. Er ging den Weg des Gehorsams. Er lernte Gehorsam durch Leiden, heißt es in Hebräer. Und er ist das perfekte Beispiel eines Menschen, der in der Abhängigkeit von Gott lebt. Er ist der Prototyp, so wie wir eigentlich sein sollten. Und das spiegelt sich hier in Vers 18 wieder. Er sagt, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Also wenn ich aus mir selber rede, dann würde ich auch meine eigene Ehre suchen. Aber das tue ich nicht. Wer aber die Ehre dessen sucht, der ihn gesandt hat, da sind wir wieder beim Punkt. Ich bin von Gott gesandt. Ich weise euch zu Gott. Er ist mein Vater. Alle Ehre gehört ihm. Der ist wahrhaftig. Und es ist keine Ungerechtigkeit in ihm. Also wenn wir auf das Leben des Herrn Jesus sehen, dann sehen wir eigentlich immer, dass er hinweist auf Gott. Alles, was ich tue, alles, was ich sage, tue ich durch Gott. Er ist es, der durch mich redet. Er ist es, der durch mich lebt. Also, sein Leben wird definiert in der Beziehung zu Gott. Er ist von Gott gesandt. Und das macht ihn so besonders, so einzigartig. Richtet nicht nach dem Augenschein. Urteilt ein gerechtes Gericht. Wer kann mich einer Sünde zeigen? Das sagt er später in Johannes 8. Da heißt es, als sie ihn suchten zu töten und ihn beschuldigten, Vers 42, da sprach Jesus zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn nicht von mir selbst bin ich gekommen, sondern er hat mich gesandt. Vers 42 in Johannes 8. Und dann in Vers 45, weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht. Wer unter euch kann mich einer Sünde beschuldigen? Das fragte das Volk. Wenn ich aber die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Merken wir, wie Jesus ringt mit den Leuten und sie herausfordert und sagt, prüft mich, schaut in mein Leben. Kann irgendjemand sagen, von uns hier, dass wir nicht gesündigt sind? Nein, wir sind durch und durch verloren, Sünder. Aber Jesus konnte das sagen. Wir wissen in Johannes 8 dann auch die Begebenheit mit der Frau, wo sie ertappt worden ist in Sünde. Und dann sagt er zu dem Volk, wenn einer von euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann heißt es, und da gingen die Leute von die Alten zuerst. Warum gingen die Alten zuerst? Weil die mehr auf dem Kerbholz hatten. Die hatten schon mehr ihr Leben vergeigt. Mehr Schuld in ihrem Leben angehäuft. Und so gingen sie bis wer noch am Ende über war. Wer war am Ende noch da mit der Frau? Niemand? Jesus. Jesus war noch da. Warum konnte er stehen bleiben? Weil er ohne Sünde war. Und dann sagt er diesen gewaltigen Satz, weil die dich nicht verurteilen, werde ich dich auch nicht verurteilen. Er hätte als Einziger den Stein werfen dürfen, weil er ohne Sünde war. Aber er sagt, gehen fort und sündigen nicht mehr. Er entlässt sie, er vergibt. Ja, und so sehen wir eigentlich immer wieder, dass Jesus sein Leben aus Gott hat, dass er von Gott gekommen ist. Dass er der Same der Frau, wenn ihr in 1. Buch Mose, Kapitel 3, Vers 15, wo die erste Verheißung auf den kommenden Messias uns gezeigt wird, was auch im Alten Testament ganz vorherrschend ist, diese vielen Verheißungen auf den kommenden Messias. Das Volk Israel wartete auf diesen Messias. Und jetzt war er da. Und sie sehen ihn nicht. Und sie wollen ihn nicht. Seine Lehre, göttliche Autorität, sein Leben in Gott. Wie ist es mit seinen Werken? die werden hier auch uns gezeigt. In Vers 21, ein Werk habe ich euch getan. Worauf bezieht sich hier der Herr Jesus? Und ihr alle verwundert euch. Welches Werk war das? Worauf bezieht sich der Jesus? Er bezieht sich hier auf das Werk von dem Mann, der gesund gemacht worden ist in Kapitel 5. Könnt ihr euch erinnern, das haben wir ja schon durchgenommen. Wo ein Mensch 38 Jahre lang krank an diesem Pool lag und immer wieder versucht hat, da reinzukommen, um geheilt zu werden. 38 Jahre. Und dann kommt Jesus und sagt, steh auf, nimm deine Matte und geh umher. Es war aber der Tag des Sabbat. Der wurde am falschen Tag geheilt. Oder doch nicht? Wer ist denn der Herr des Sabbats? Gott, er. Ja, er steht über dem Sabbat. Ja, und da bezieht sich der Herr Jesus jetzt hier. Er gibt uns da ja auch ein Beispiel gleich. Da kommen wir dann noch hin. Aber Jesus sagt, ein Werk habe ich euch getan und ihr alle verwundert euch. Und an anderer Stelle im Johannesevangelium sagt Jesus, wenn ihr nicht mir glaubt, dann glaubt doch wenigstens meinen Werken. Ihr habt es doch gesehen. Johannes Kapitel 11, Lazarus, von den Toten auferweckt. Alle haben ihn gesehen. Sie wussten, dass er tot war. Und trotzdem haben sie nicht geglaubt. Wisst ihr, wir haben ja immer wieder festgestellt auch, wenn man das alles so hört, seine Lehre mit Autorität, sein Leben wies auf Gott hin, spiegelte das Wesen Gottes wider, seine Werke, niemand kann das tun, es sei denn Gott mit ihm, das haben die sogar gesagt. Und trotzdem haben sie ihm nicht geglaubt. Was spiegelt das wider über uns, über den Menschen? Wenn wir diese drei Dinge zusammenziehen, dann müsste man eigentlich zu dem Schluss kommen, dieser Jesus ist der kommende Messias, der Messias, der verheißene Messias. Aber sie kommen nicht zu dem Schluss. Warum nicht? Warum sind sie nicht zu diesem Schluss gekommen? Weil die Bibel uns ganz klar sagt, dass das Herz des Menschen böse ist. Da ist nichts Gutes. Und dass dieses Herz trotzig und verzagt ist. Jeremia 17, Vers 9. Könnt ihr das nachlesen? Und Jesus sagt sehr oft, in Matthäus 23, so 36, 37 so rum, was sagt er? Er schaut über Jerusalem und sagt, wie oft habe ich euch versucht zu versammeln? Wie eine Henne ihre Küken. Ein schönes Bild, ja? Gott möchte über uns wachen. Er möchte unser Schutz sein. Er möchte mit uns leben. Unter seinen Flügeln sollen wir leben. Und dann heißt es aber weiter, wie geht es da weiter in dem Satz, in dem Vers? Aber ihr habt nicht gewollt. Ihr habt nicht gewollt. Und das ist traurig. Das führt uns zu der zweiten Frage. Wenn das der Fall ist, dass das Herz des Menschen so hart ist, so scheinbar unerreichbar. Und dass selbst wenn wir die ganzen Fakten sehen, die wir in dem Leben des Herrn Jesus sehen, wie damals das Volk, und nicht nur, wir sprechen ja nicht von dem religiösen Volk nur, wir sprechen nicht nur von den, es ist sogar verborgen, immer wieder spiegelt sich das auch wieder im Leben der Jünger. Denn als Jesus am Ende am Kreuz hing, wer war denn da noch da? Wer hielt denn noch zur Stange? Wie viel waren das von den 12? Johannes, ja, aber auch ziemlich wackelig. Am Ende war Jesus allein. Er hat 3,5 Jahre mit diesen Männern gelebt. Die haben ihn hautnah miterlebt. Was haben die alles erlebt mit dem Herrn Jesus? Petrus ging auf dem Wasser. Sie waren dabei, als mit 2 Broten und 2 Fische und 5 Brote 20.000 Menschen gespeist wurden. Die haben das alles gesehen. Die waren mit dran beteiligt. Die haben das verteilt. Und dann am Ende ist Jesus allein. Also wir sehen, selbst die engsten Vertrauten des Herrn Jesus hatten Probleme damit. Sie konnten es nicht sehen. Das heißt sogar, als Jesus dann in Matthäus 28, als er, oder bei Himmelfahrt auch, als er vor ihnen, als er ihnen begegnet nach der Auferstehung, da heißt es aber, etliche zweifelten. Jesus war gestorben, auferstanden, sie sahen ihn, er nahm sogar, um zu beweisen, dass er nicht ein Geist ist, hat er gegessen mit ihnen. Und trotzdem heißt es, sie zweifelten. Das zeigt nur, wie verdorben unser Herz ist. Und dann stellt sich natürlich die Frage, aber wie kann dann ein Mensch gerettet werden? Und da kommen wir jetzt zum zweiten Teil, der nicht ganz so einfach ist, weil ich habe da lange mit gerungen eigentlich. Wie kann man das verstehen? Vielleicht aber noch, bevor wir da hinkommen, Vers 17 und 18, nochmal bis Vers 19, 20, gibt ja Jesus sozusagen Futter oder Nahrung dafür, dass jeder, der da zuhörte, erkennen hätte können, dass Jesus anders ist, einzigartig ist. Aber wir sehen hier in Vers 20, die Menge antwortete und sprach, du hast einen Dämon. Überleg das mal. Hier spricht der Sohn Gottes. Und sie bezeichnen, betiteln ihn als einen Dämon. Ja, das spiegelt nur wieder, wie hart sie waren und wie sie diese Wahrheit nicht hören wollten. Und er sagt zu ihnen, wer sucht dich zu töten? Also sie spiegeln das wieder, obwohl sie am Anfang in Kapitel 7 schon sagen, dass sie planen, ihn zu töten. Das beginnt ja mit Kapitel 6, 7. Und jetzt gibt Jesus nochmal ein Beispiel für die Hartherzigkeit dieses Volkes. Nämlich in Vers 22 bis 23. Er nimmt ein Bild, was sie praktizieren, was eigentlich regelmäßig praktiziert ist und macht eine Schlussfolgerung daraus. Lass uns das nochmal kurz betrachten. Er sagt, Jesus antwortet und sprach zu ihnen, ein Werk habe ich getan und ihr alle verwundert euch. Und er bezieht sich hier auf dieses Wunder, was er tat am Schabbat, dass er einen ganzen Menschen geheilt hat. Und jetzt sagt er aber, Leute, guckt mal, da sagt er in Vers 22, darum sage ich euch, Mose hat euch die Beschneidung gegeben. Nicht, dass sie von Mose kommt, sondern von den Vätern. Und ihr beschneidet den Menschen am Sabbat. War das erlaubt oder nicht? Ist gar nicht so einfach zu beantworten, die Frage. Weil das Gesetz sagt, dass man am achten Tag ein Kind beschneidet. Das war das Gesetz. Aber was ist, wenn ein Kind am Schabbat geboren wird? Da waren sie in einem Konflikt. Halten wir jetzt das Gesetz? Oder nicht? Und hier heißt es, sie haben entschieden, das auch am Schabbat zu machen, obwohl es eigentlich vom Gesetz verboten war. Und sie beschnitten den Jungen am Schabbat, was eigentlich nicht erlaubt war. Aber sie taten es trotzdem. Und hier sehen wir, und Jesus vergleicht das, wisst ihr brecht das Gesetz, um ein Ritual aufrechtzuerhalten und klagt mich an, wenn ich einen ganzen Menschen gesund mache. Ihr Scheinheiligen. Ihr tut nach außen hin, als wenn ihr fromm seid und das Gesetz bewahrt, aber eigentlich brecht ihr es. Er zeigt ihnen sozusagen ihre Sündhaftigkeit durch dieses Bild. Und sie klagen ihn an, aber sich selber mildernde Umstände. Kennen wir das? Wir tun schnell andere verurteilen, aber wenn es um uns geht, so schlimm ist das auch nicht. Aber verstehen wir, wir sehen hier in diesem Bild, was der Jesus ihnen vor Augen malt, anhand der Beschneidung, dass sie eigentlich permanent immer wieder das Gesetz brechen. Aber wenn der Herr Jesus das tut, um etwas Gutes zu tun, dann ist es falsch. Und so sehen wir hier praktisch ein Bild dessen, wie hart das Herz des Menschen ist und wie unerreichbar es offensichtlich scheint. Und jetzt, das führt uns jetzt zu dem zweiten Gedanken, der auch in diesem Text verankert ist. Wie kann denn dann ein Mensch die Wahrheit erkennen? Wenn es um uns so schlecht steht, ja, wenn wir die Fakten vor uns sehen und doch anders handeln oder anders entscheiden, so wie damals die Menschen es mit Jesus taten. Und da kommen wir jetzt zu diesem Vers 17 und 18, die für mich eine wichtige Frage sind in dem Prozess des Erkennens der Wahrheit. Und die scheint erstmal, da muss man echt lange drüber nachdenken. Das ist nicht so einfach zu verstehen. Denn Jesus sagt, wollt ihr wissen, ob meine Lehre von mir ist? Dann sagt er im Vers 17, wenn jemand seinen Willen tun will. Was heißt das jetzt? Also was meint der Herr Jesus? Wenn jemand seinen Willen tun will, wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ich aus mir selbst rede. Heißt das jetzt im Umkehrschluss, dass wenn ein Mensch sich selbst in die Position bringt, zu wollen, dass er dann auch erkennt? Das ist ja eine spannende Frage. Wir haben gerade in unserem Text festgestellt, dass die Leute nicht wollen. Und um das nochmal zu untermauern, wie schlimm es um uns steht, lest mal Johannes 8. Da spricht das Jesus ganz offen aus. Ich habe ja davor schon die Verse gelesen, aber mittendrin lesen wir nochmal Johannes 8, Vers 43. Das ist so das Gegenstück eigentlich von dem, was wir in Johannes 7, 17 lesen. Da sagt er nämlich Folgendes: Warum versteht ihr meine Rede nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Ihr habt den Teufel zum Vater. Und was euer Vater begehrt, wollt ihr tun. Wir können nicht hören, weil wir nicht von Gott sind, sondern vom Teufel. Und wir können nicht hören. Wir können es nicht wahrnehmen. Wir können das Göttliche nicht wahrnehmen. Der war ein Menschenmörder von Anfang an und steht nicht in der Wahrheit, denn Wahrheit ist nicht in ihm. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Ja? Das ist eigentlich das Gegenstück von dem, was wir in Johannes 7 lesen. Wo es heißt, wenn jemand seinen Willen tun will. Die Frage ist ja, wie geht das jetzt, wenn ich sage, Jesus sagt, ihr könnt nicht hören, weil ihr könnt es nicht hören, weil ihr vom Teufel seid. Weil ihr die Wahrheit nicht erkennen könnt. Und hier heißt es, aber wenn jemand seinen Willen tun will, das wollen wir ja gar nicht, oder? Hast du gewollt, den Willen Gottes zu tun, als du unerrettet warst? Wie ist das zu verstehen? Liegt es jetzt an meinem Wollen? Was meinte der Jesus damit? Wie kann ein Mensch zur Wahrheit finden? Wir kennen Verse wie Philipper. Da heißt es in Philipper 2, Vers 12, darum meine Geliebten, weil ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt auch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Hier spricht er zu Gläubigen. Wir sollen unsere Rettung, wie heißt es hier, verwirklichen, umsetzen, dran arbeiten. Aber jetzt kommt ein Zusatz, der sehr wichtig ist, meines Erachtens. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen und auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Also wer ist es, der aktiv wirklich wird? In dem Prozess der Rettung oder im Prozess des Errettetbleibens, wenn man so will? Ist es meine Verwirklichung, meine Arbeit, meine Leistung? Dann sind wir alle am dran. Aber es ist Gott, der an der Arbeit ist. Es ist Gott, der uns das Wollen schenkt und auch das Vollbringen. Ganz wichtig. Also wir sehen hier anhand dieses Verses, und es gibt viele, viele andere Verse, dass der entscheidende Faktor meines Erachtens nicht mein Wille ist, weil der ist sehr schwach und der ist eigentlich gebeugt unter dem Urteil, dass wir nicht wollen, dass Gott über uns herrscht. Aber, und da kommt der Vers 18 mit ins Spiel, was muss geschehen? Jesus sagt hier über sich selbst, wer aus sich selbst redet, der sucht seine eigene Ehre. Da kommen wir wieder zu dem Punkt, wo ein Mensch zu dem Punkt kommt, wo er sich selbst unter den Willen Gottes stellt oder wo er nicht seine eigene Ehre, dieser Stolz, der in unserem Herzen ist, gebrochen wird. In der Erkenntnis, dass Jesus für mich gekommen ist. Also es muss etwas geschehen in meinem Herzen, was ich nicht tun kann. Meines Erachtens. Und das ist, es gibt manche Ausleger, die sagen zum Beispiel Folgendes, ja, es liegt an deinem Willen, du musst es wollen. Und wenn du es willst, dann wirst du erkennen, das steht ja da, wirst du erkennen, dass es Gott ist, der durch Jesus lehrt und dass er die Wahrheit ist. Oder es gibt manche Ausleger, die sagen, es muss eine grundsätzliche Haltung da sein, dass du bereit bist, dich darauf einzulassen. Ja, das sind so verschiedene Ansatzpunkte. Aber ich glaube, dass persönlich, dass wenn ich jetzt so die vielen Schriften in Bezug auf die Rettung eines Menschen in Betracht ziehe, nämlich einer meiner Lieblingstexte ist eigentlich in 2. Korinther 4, wo es auch um dieses Licht geht, also um das Evangelium, was uns verhüllt ist. Ich lese es nochmal vor, in 2. Korinther 4, Vers 3. Wenn aber unser Evangelium verhüllt ist, so ist es denen verhüllt, die verloren gehen. Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Welt die Sinne verblendet hat. Das ist unser Zustand, sodass ihr ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus, hier haben wir wieder das Wesen des Herrn Jesus zu erkennen, das ist das, die Substanz des Evangeliums, Jesus zu erkennen, seine Herrlichkeit, nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Ja, also es leuchtet nicht auf, weil wir es nicht sehen können. Wir sind blind. Dann heißt es, denn wir verkündigen, Vers 5, nicht uns selbst, sondern Jesus Christus, oder Christus Jesus, dass er der Herr ist. Und selbst aber als unsere Knechte um Jesu willen. Hier sehen wir wieder das Bild. Wir sind Knechte Jesu Christi. Sklaven eigentlich ist der Begriff. Und jetzt kommt Vers 6. Da heißt es, denn Gott, der dem Licht gebot, aus der Finsternis hervorzuleuchten, er hat es auch in unserem Herzen Licht werden lassen. Da ist nichts von meinem Willen, von meinem Engagement, von meiner eigenen Leistung zu finden. Da heißt es, denn Gott ist es, der das Licht hervorließ. So hat er es auch Licht werden lassen in unserem Herzen. Und ich glaube, dass das ein Schritt vorher ist, was Gott tut. Und wenn er das tut, dann ist man auch bereit zu prüfen, hinzugehen, einzugehen. Und er wird erkennen in dem Moment, dass das, was Jesus sagt, die Wahrheit ist. Ist das schwer zu verstehen? Es ist schwer zu verstehen. Aber vielleicht können wir das so irgendwie mitnehmen und bewegen. Es ist ja nicht so, dass ich euch immer alle Antworten gebe. Sondern es ist gut manchmal, dass wir uns selber damit auseinandersetzen, nach Hause gehen, jetzt will ich das aber selber mal rausfinden. Und da mache ich euch Mut. Unsere Erkenntnis ist Stückwerk. Auch meine. Und es ist gut, sich selber damit auseinanderzusetzen. Da fordert uns Gott auch immer wieder raus, zu sagen, prüf das selber. Setz dich damit auseinander. Finde heraus. Forsche im Worte Gottes. Ja? Das ist wichtig. Und da möchte ich euch Mut machen. Aber ich habe diesen Vers viele, viele Jahre immer so angewandt. Ist auch ein Weg. Wenn Leute zu mir gesagt haben, auf der Straße, egal wo, egal welcher Hintergrund, dann habe ich diesen Vers oft zitiert, in dem Hinsicht, dass ich ihnen gesagt habe, wenn du wirklich rausfinden willst, ob das, was die Bibel sagt, wahr ist, dann prüfe es einfach und setze es um. Und dann habe ich so ein Bild gebraucht von Schokoladeneis. Du gehst zu einem Eisladen und bestellst ein Schokoladeneis. Woher weißt du, dass dieses Schokoladeneis wirklich ein Schokoladeneis ist? Weil es so aussieht? Was ist die logische Antwort? Woher weiß ich, dass am Ende ein Schokoladeneis ist? Man muss es ausprobieren. Man schleckt dran. In dem Moment, wo ich schlecke, habe ich erkannt, oh, das schmeckt wirklich wie Schokoladeneis. Und so habe ich das so ein bisschen herausfordernd den Leuten gesagt. Und ich denke, da steckt da auch ein Stück weit drin. Wenn du wirklich rausfinden willst, ob das, was Jesus sagt, wahr ist, dann prüfe es. Lass dich drauf ein. Aber es setzt etwas voraus, dass der Mensch irgendwo auf der Suche ist. Klar, er ist auf der Suche, aber an der falschen Stelle. Er hat sich verirrt. Wir sind alle wie Schafe, die in die Irre gehen. Und da muss Gott etwas tun. Und wisst ihr, das ist das, was wir eigentlich auch beten sollten, wenn wir für Ungläubige beten. Dass Gott etwas tut in ihrem Leben. Dass er dieses Licht aufleuchten lässt, dass sie erkennen, wer Jesus ist und dass Gott etwas hineinlegt, wo sie anfangen zu suchen, an der richtigen Stelle. Ja? Und das ist Gottes souveränes Werk. Da ist nichts Menschliches bei, sondern das ist etwas, was Gott tun möchte und tut. Sonst wären wir alle hier heute nicht da. Weil Gott hat uns Verständnis gegeben, er hat uns eröffnet, er hat uns von Neuem geboren, so wie die Bibel es im Johannes beschreibt. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Und somit hoffe ich, dass ich euch zumindest so ein bisschen herausgefordert habe mit diesem Text, aber auf der anderen Seite auch, dass wir das vielleicht heute mitnehmen, so als zentralen Gedanken, denn der Jesus nimmt das ja sozusagen als Beispiel, er nimmt sich selber sozusagen in dieses Beispiel hinein und sagt, richtet nicht nach dem Augenschein. Dass wir Gott um Weisheit bitten, wenn wir vor Fragen in unserem Leben stehen, wenn wir vor Situationen stehen in unserem Leben, wo wir nicht wissen, was ist das Richtige, dann nimm den Herrn Jesus mit hinein. Geh nicht zu schnell in irgendwelche Urteile oder verurteilst Menschen anhand ihres Verhaltens, ohne die Inhalte zu kennen. Und ohne Jesus damit hineinzunehmen in die Situation. Und der Jesus fordert sie sozusagen auf, urteilt mich nicht nach dem, was ihr seht, sondern urteilt ein gerechtes Gericht. Seht die Fakten, nehmt sie zusammen, seht meine Lehre, seht mein Leben, seht meine Werke. Schaut darauf. Und dann prüft das. Und wenn der Mensch das tut und sich damit auseinandersetzt, und deswegen führen wir die Leute ja auch zur Bibel, weil das ein maßgeblicher Bestandteil ist zum Glauben. Jesus lehrte sie. Und in Römer 10 wissen wir, dass der Glaube kommt woher? Aus dem Wort Gottes. Und das, ne, und das predigen wir. Das heißt, da ruht unser Glaube. Deswegen lehrte er sie. Und deswegen ist es gut, dass wir die Leute aufmerksam machen auf die Bibel. Dass sie anfangen zu lesen. Fast alle haben irgendwie irgendeinen Teil der Bibel oder schon mal gehört, in Konfirmation oder auch eine Bibel im Regal. Aber die meisten haben sie nie gelesen. Gehe ich von aus. Die meisten Menschen, mit denen ich rede, die würden sagen, ja, ich habe eine Bibel, aber frage ich, hast du schon mal gelesen? Nö. Und so wollen wir uns freuen, dass Gott sein Werk in dir und mir getan hat. Da dürfen wir so unendlich dankbar sein. Oder nicht? Denn wir waren auch blind. Wir haben auch nichts gesehen, bis Gott uns unsere Augen geöffnet hat. Und wir sehen dürfen die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu Christi. Das ist Gnade. Lass uns noch beten. Vater, wir danken dir. Dein Wort ist so reich und so tiefgründig. Und wir kratzen immer nur an der Oberfläche und oft kratzen wir auch an den falschen Stellen, wo wir vielleicht nicht dahin schauen, wo du uns eigentlich haben möchtest. Und so bitten wir dich, Herr, dass du uns hilfst, dass wir uns mit deinem Wort beschäftigen. Und dass wir selber herausfinden, denn du hast uns allen deinen Geist gegeben, der uns in alle Wahrheit leitet. Jeder hat die Werkzeuge dazu, um das zu erkennen, was du möchtest, dass wir erkennen. Und so wollen wir dich bitten, Herr, dass wir, auch wenn wir nicht alle Fragen und heute Morgen hier sicherlich beantworten können und konnten, dürfen wir dennoch wissen, dass bei dir alle Antworten zu finden sind. Und so wollen wir dich bitten, dass du uns dabei hilfst zu forschen und dass wir dich besser erkennen, dass wir mehr staunen auch über die Rettung, die wir in Jesus finden durften, weil du hast Gnade walten lassen in unserem Leben. Und dafür wollen wir dich preisen und dir danken. In Jesu Namen. Amen.